Thema Ewigkeit, mir ist als erstes eingefallen, ich weiß gar nicht, es war von meinem Opa die Schwester. Die war immer sehr massiv bei uns zu Hause, wenn Geburtstag war. Und die hat immer ihre Sachen voll rausgehauen. Das, was sie gedacht hat oder geglaubt hat, das hat sie immer komplett gleich, sehr vehement, sage ich mal, geäußert. Das war nicht zu überhören. Alle, der ganze Raum hat das gehört. Auch zum Thema Ewigkeit und Sterben hat sie eine klare Meinung gehabt. Originalzitat, Tante Irmgard: Wenn ich sterbe, dann komme ich in die Kiste, dann kommt der Deckel drauf und dann ist aus. Ja, in dem Nachgang so, der Körper wird dann von den Würmern zerfressen, wurde noch ein Späßchen drüber gemacht, aber das war ganz klar, wenn sie gestorben ist, wird der Deckel zugemacht und dann ist aus. Ja, und ich habe gedacht, das ist eine Einstellung, die, glaube ich, zumindest nach außen viele Menschen haben heutzutage, die auch nicht an Gott glauben: Wenn ich sterbe, dann ist aus, dann geht's nicht weiter. Vor 2 Wochen ging durch die Nachrichten, dass der McFit, Fitnessstudio-Kettenbesitzer, sehr plötzlich beim Flugzeugunfall gestorben ist, die ganze Familie. Erst wurden sie vermisst, dann wurde bekannt gegeben, sie sind gestorben, sie sind bei dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Sie haben Urlaub gemacht mit einem Privatjet. Er wollte seinen Kindern das zeigen. Schnell wird klar, keiner hat überlebt, weder er noch die Kinder. Alles, was er aufgebaut hat, er kam aus einem Hintergrund, Ausbildung zum Kaufmann, hat dann ein Edeka-Geschäft gehabt und dann die große Kette von McFit, vielleicht war schon jemand bei euch, von euch da mal drin. Und mit einem Mal ist das Leben zu Ende. Alles, was aufgebaut war, er war Anfang 50, glaube ich 52, mit einem Schlag ist es zu Ende. Und ich fand diese Geschichte, diese Nachricht, die spiegelt total gut wider, wo es in dem Bibeltext heute drum geht. Ich lese vor aus Lukas, Kapitel 15, ab Vers 16. Da erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis. Ein reicher Bauer hatte eine gute Ernte zu erwarten. Er überlegte hin und her: Was kann ich tun? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Dann entschloss er sich: Ich werde meine Scheunen niederreißen und größere bauen. Dort werde ich mein ganzes Getreide und alle meine anderen Vorräte unterbringen können. Und dann werde ich mir sagen: So, jetzt hast du es geschafft. Du bist auf viele Jahre versorgt. Ruh dich aus, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm: Du Narr, noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört dann alles, was du dir angehäuft hast? So geht es jedem, der nur für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Gott. Das Thema der Predigtreihe ist ja Leben mit Ewigkeitsperspektive. Und diese Geschichte soll uns, dieses Gleichnis soll uns einfach anregen, darüber nachzudenken. Was ist es für mich? Ja, was sind meine Prioritäten hier im Leben? Wie sehe ich die Ewigkeit? Welchen Standpunkt habe ich dazu? Bin ich da gedanklich überhaupt dabei oder sage ich, kümmere ich mich überhaupt gerade noch nicht drum? Wir sehen hier in dem Text einen Menschen, der alles richtig gemacht hat. Ich glaube, wenn der bei uns in der FEG hier wäre, wäre das total der tolle Mann. Er ist Geschäftsmann, erfolgreich, hat Geld, vielleicht bringt er sich auch noch ein bisschen ein irgendwie. Aber der hat sein Leben doch im Griff, oder? Ist das nicht ein Vorbild? Der expandiert, wirtschaftlich gut aufgestellt, offensichtlich effektiv. Ja, der macht was. Scheune wird abgerissen, größere wird gebaut, Gewinn wird maximiert. Er sichert sich ab. Ist das nicht auch erstrebenswert für uns in diesen Zeiten gerade, wo viel im Umbruch ist, unsicher ist, die Inflation hoch ist, man weiß nicht genau, was kommt als nächstes, außerdem, dass der Winter kommt. Ja, absichern ist doch was Gutes. Ja, wir sehen in der Bibel schon mal eine Geschichte, wo jemand Scheunen baut. Und da sagt Gott, das hat er alles richtig gemacht. Ja, Gott sagt dem Josef im Alten Testament sogar, er soll das machen, er soll die Scheunen bauen, er soll das lagern, er soll vorsorgen, er soll einen Blick nach vorne haben. Aber wo ist denn das Problem in der Geschichte? Warum sagt Jesus das so? Was würdet ihr sagen? Was ist das Problem? Also er klammert Gott ziemlich aus insgesamt. Genau. Gott kommt gar nicht vor im Prinzip, ne? Er hofft sich von dem Besitz, den er hat, die Sicherheit, genau. Ja, richtig. Genau, durch seinen Reichtum erhofft er sich eine Sicherheit. Er denkt an sich in dem Text, ich habe das mal markiert, kommt 10-mal ich, mich, mein und so weiter vor. Ja, das ist sehr, was er sich denkt. Er erhofft sich von dem Reichtum sorgenfreie Zukunft. Und er schiebt die ganze Zeit sein Leben auf. Er sagt dann, wenn ich noch mehr habe, dann irgendwann kann ich zu meiner Seele sagen, zu mir selbst sagen, jetzt kann ich entspannen, jetzt kann ich mich ausruhen und das Leben genießen. Wenn ich erstmal Abi habe, dann, wenn ich erstmal verheiratet bin, vielleicht dann, oder wenn ich erstmal dann, wenn ich erstmal in Rente bin, dann kann ich das Leben vielleicht gestalten und genießen. Er lebt immer nicht im Jetzt, sondern er lebt immer irgendwie im Später. Und sein Motiv ist ja gar nicht schlecht. Er will zu seiner Seele sagen, also er will sich selbst quasi sagen, jetzt kann ich mich entspannen. Nur das Problem ist, er tut's nicht. Ich, meiner, mir, mich. Ich, mich, meiner, mir. Herr, ach, segne diese vier. Das sehen wir so in dem Text, kommt das ziemlich deutlich raus. Er denkt ganz viel an sich. Er denkt an seinen Besitz. Aber im Prinzip vernachlässigt er seine Seele. Und die Seele ist kein Korn. Die Seele wird nicht sicherer durch äußere Absicherung. Die Seele nährt sich von anderen Dingen. Wir sehen in der Bibel ziemlich deutlich, dass die Seele genährt wird durch die Beziehung zu Gott, dass es mit Gott in Ordnung ist. Die Seele wird genährt durch gute Freundschaften, Familie, dass man mit seinem eigenen Leben zufrieden ist. Durch den Sinn, den man vielleicht in seinem eigenen Leben hat, was man sieht, was man gestalten kann. In der Bibel gibt es das Konzept von dem Shalom, von dem Frieden, der aber nicht nur Waffenstillstand ist, sondern dass der Frieden wirklich im Herzen ist. Frieden mit mir selbst, mit anderen Menschen und mit Gott. Davon nährt sich die Seele. Und wir sehen, dass es genau anders kommt, als er sich das gedacht hat, als er das geplant hat. Er hat sein Leben gut geplant, viele Eventualitäten ausgeschlossen, aber es kommt anders, als er sich das gedacht hat. Er hat aufs falsche Pferd gesetzt und wie bei dem Beispiel von dem Rainer Schaller am Anfang kommt es plötzlich. Ja, das ist nicht planbar, das Krankheit ins Leben reinkommt oder auch Tod, was ja zum Leben dazugehört. Aber wenn es kommt, dann kommt es ganz plötzlich. Dann rechnet man nicht damit. Und wir wissen nicht wann, aber wir wissen, dass es passiert, dass wir sterben werden. Das ist ja die Ewigkeitsperspektive. Leben mit Ewigkeitsperspektive Manche Sachen im Leben kann man nicht ganz genau sagen, aber Geburt und dass man irgendwann stirbt, das ist sicher. In Psalm 90 heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug leben. Ja, es geht nicht darum, dass wir uns immer darauf konzentrieren, aber dass wir es im Blick haben zu sagen, okay, ich möchte mich darauf vorbereiten. Wir wissen nicht, wann wir vor Jesus stehen werden. Wir wissen nicht wie, aber wir können uns darauf vorbereiten. Und ich finde gerade so dieses, im November ist ja der Ewigkeitssonntag, am 20. November, finde ich es wichtig, sich einfach Gedanken machen, welchen Wert hat mein Leben, was ist mir wichtig, welche Prioritäten habe ich, welchen Stellenwert hat Gott in meinem Leben, um sich einfach darauf vorzubereiten, in Frieden mit Gott zu leben und einfach in guter Beziehung mit Jesus zu sein. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, die das auch gut, finde ich, verdeutlicht. Die möchte ich mit euch teilen. Und zwar ist das die Geschichte, hier kommt das ja in dem Text auch vor, vom Narren. Eines Tages schenkte der König dem Hofnarren einen silbernen Narrenstab mit goldenen Glocken da dran und sagte, du bist wirklich der größte Narr, den es gibt. Dafür bekommst du diesen wertvollen Stab als Auszeichnung für dein Können und als Zeichen meiner Wertschätzung. Aber du darfst diesen Stab niemals verkaufen oder auch nicht verschenken. Aber wenn du einen größeren Narren findest, dann gib ihm diesen silbernen Stab. Und so ging der Narr vom Königshof weg, ging durch die Lande, hat als Narr gelebt. Jahrelang trug er diesen Stab und hat keinen gefunden, der ein größerer Narr war als er. Und dann hat er gehört, der König liegt im Sterben und hat gesagt, da gehe ich hin zurück. Ich möchte dem König nochmal begegnen. Er hüpft ins Krankenzimmer und sagt, König, ich höre, du willst eine große Reise antreten. Ich will nicht. Ich muss, erwiderte der König. Oh, du musst, gibt es also doch eine Macht, die noch über den Größeren dieser Erde steht? Nun wohl, aber du wirst sicher bald zurückkommen. Nein, schluchzte der König, von dem Land, in das ich reise, kehrt man nicht zurück. Nun, gewiss hast du die Reise seit langem vorbereitet. Ich denke, du hast dafür gesorgt, dass du in dem Land, von dem man nicht zurückkommt, königlich aufgenommen wirst. Der König schüttelte traurig den Kopf. Das habe ich versäumt. Ich hatte nie Zeit, diese Reise vorzubereiten. Oh, dann hast du sicher nicht gewusst, dass du diese Reise einmal antreten musst. Gewusst habe ich es schon, aber wie gesagt, keine Zeit, um mich um eine gute Vorbereitung zu kümmern. Aber andere Sachen waren immer wichtiger. Da legte der Narr leise seinen Stab auf das Bett des Königs und sagte, du hast mir befohlen, diesen Stab weiterzugeben an den, der noch närrischer ist als ich. König, nimm du den Stab. Du hast gewusst, dass du in die Ewigkeit gehst, dass man dann nicht zurückkommt und du hast nicht dafür gesorgt, dass die ewigen Türen geöffnet werden. König, du bist der größte Narr. Ja, das verdeutlicht gut, dieses Bild verdeutlicht gut. Ja, wir wissen es genau, aber ja, eine Möglichkeit ist auch einfach zur Seite zu schieben, zu sagen, ah, brauche ich jetzt gar nicht dran denken. Mein Onkel zum Beispiel, der wollte gar nicht, niemals über Sterben oder Ewigkeit reden, obwohl er Christ war. Und ich habe das immer nicht so ganz verstanden, aber da war eine ganz große Angst oder eine ganz große, ich weiß gar nicht ganz genau, was das war. So ist auch die Möglichkeit bei uns, das einfach komplett auszublenden und zu sagen, so what, ich bin jung, das betrifft mich nicht. Und doch ist es schlau, sich vorzubereiten. Aber wie können wir uns da vorbereiten? Was können wir denn machen? Wie können wir denn leben? Genau, wenn wir das mit einplanen, dass Gott Realität ist, dass wir unseren Fokus, wir haben ja das Thema Erleben mit Ewigkeitsperspektive, die Perspektive auf die Dinge auch haben, die Ewigkeitswert besitzen. Und das, was am wichtigsten ist in dem Bereich, ist einfach die Beziehung zu Jesus. Also einmal, dass wir wissen, wir sind Kinder Gottes, er hat uns vergeben, wir können an seiner Hand und im Vertrauen mit ihm durchs Leben gehen. Und egal was passiert, er wird da sein. Wir können die Beziehung zu ihm pflegen, indem wir einfach ihn mit hineinnehmen in unser Leben, was uns beschäftigt, was uns Sorgen macht, was uns Freude macht, einfach als Freund. Und lernen, ihm zu vertrauen. Immer ein Stück mehr. Diese Perspektive hat ja auch viel mit damit zu tun, was ist wahr für mich, an was glaube ich. Und einfach, dass uns das bewusst wird, was ist denn da? Also glaube ich das wirklich? Dass ich mit Jesus durchs Leben gehen kann, dass er da ist, wenn es mir nicht gut geht, dass ich die Sorgen, die ich habe, bei ihm lassen kann. Dass er mich, wenn ich sterbe, zu sich nimmt. Glaube ich das wirklich? Glaubst du das wirklich? In Psalm 23 wird diese Beziehung, die der David mit Gott hat, sehr deutlich. Der Herr ist mein Hirte, mein, ganz persönlich. Er versorgt mich. Er kümmert sich um mich. Er führt mich, wenn Entscheidungen anstehen. Das ist ganz persönlich. Und ich vertraue ihm. Glauben und Vertrauen. Welche Perspektive hast du? Ja, wenn wir sagen, Leben mit Ewigkeitsperspektive. Perspektive heißt immer, was ist mir am wichtigsten? Wo ist meine Priorität? Wo ist deine? Ist Ewigkeit ein Thema für dich? Oder ist jetzt einfach alles, was jetzt da ist, viel wichtiger, auch wie bei dem Bauern? Ist ja auch erstmal weit weg. Was zählt für dich? Worauf vertraust du? Wo suchst du deine Sicherheit? Ist es ein Geld, Besitz, das, was ich habe, was du hast? Sind es andere Menschen? Ist es Gott? Bist es du selbst vielleicht? Und ich wünsche mir einfach, dass wir uns jetzt im November, jetzt in den nächsten Wochen einfach darüber Gedanken machen, dass jeder von uns da weiterkommt, zu sagen, okay, ja, was ist denn bei mir da? Ist das für mich ein Faktor? Wie wichtig ist mir das? Wo ist meine Priorität? Wo ist mein Fokus? Und dass wir uns darüber Gedanken machen, welchen Schatz wir da drin haben. Ja, Menschen, die sagen, nee, mit dem Tod ist alles aus, wie meine Tante, also meine, ja, nicht direkt Tante. Die haben diese Perspektive nicht, dass sie vertrauensvoll eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht. Das ist ein großer Schatz, den wir als Christen haben. Und ich wünsche mir, dass wir da weiterkommen, wie gesagt, jetzt im November. Jesus will uns hier ein erfülltes Leben geben, aber das, nicht nur das, sondern auch über diese Schwelle des Todes weiter. Und das ist ein riesen Geschenk, eine riesen Hoffnung, die wir da haben. Und wir werden gleich Abendmahl feiern, auch wo wir auch noch daran denken, dass es eines Tages dieses Leid, diese Krankheit, diesen Schmerz nicht mehr geben wird. Ja, es ist nicht nur ein Leben über den Tod hinaus, sondern es ist eine ganz, ganz neue Qualität von Leben, was wir vielleicht jetzt schon teilweise schmecken können, aber noch nicht wirklich erleben können. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Ich würde mir wünschen, dass wir da weiterkommen, dass jeder für sich weiter denkt. Wie stehst du zu dem Thema? Wie stehst du zur Ewigkeit? Wie viel Hoffnung, wie viel Kraft ist einfach da in diesem in diesem Gedanken, dass es halt wirklich weitergeht. Ein Leben mit Ewigkeitsperspektive, das wünsche ich uns. Amen.